Willkommen bei Bahnhofskino.
Ach, scheiße.
Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 169 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallihallo.
Ja. Willkommen an diesem wunderschönen Freitagabend. Es geht bald das Wochenende und ja, wir hüllen den Mantel des Schweigens darüber, dass wir das hier natürlich an einem kalten Montagmorgen
in eisigen im Januar Winter, aufnehmen.
Genau, im Januar aufnehmen. Produzieren gerne auch mal für das Jahr vorweg. Alles so in den Wochen nach Weihnachten und hoffen, dass es keiner merkt, dass nichts mehr wirklich so taufrisch ist, wie es klingt. Aber worüber reden wir heute an? Wir reden über Schlock von John Landis aus dem Jahr 1973 ist das, glaube ich. Und eigentlich war unser Gedanke, also als quasi so thematisches Überdach über diesem Film, Abend, wir reden über zwei Monsterfilme, aber dabei stellt sich doch noch raus, so im Vorfeld bei sehr oberflächlichen Recherchen, es handelt sich auch hier um zwei Debütfilme, nämlich zum zweiten Debütfilm zum zweiten. Wir reden auch über Jabberwocky von Terry Gilliam, der das Solo-Langfilmdebüt ist von Terry Gilliam, um es mal so zu nennen.
So kann man das auf jeden Fall sagen, ja.
Ein sehr fähiger Regisseur, über den noch zu reden sein wird heute Abend. Und ich glaube, den wir zum ersten Mal im Podcast haben, richtig oder falsch?
Ich glaube, jein, auch an dieser Stelle. Nämlich, wir haben ihn ja nun etlicherweise schon erwähnt und auch durchaus mal haben wir quasi, glaube ich, getrennt Filme gesehen und die dann im Intro mal ein bisschen abgehandelt. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir relativ ausführlich über Brasil gesprochen haben, ohne dass wir den Film wirklich behandelt hätten, ja. Im Rahmen des Podcasts. Und ich glaube, 12 Monkeys ist mal bei uns aufgetaucht in einem der Filmjahre oder so.
Ja. Es wird heute Abend auch noch ein wenig darüber zu reden sein, auch glaube ich generell darüber, wie wir so über Terry Gilliams Oeuvre denken, aber Daniel, was mich aber besonders glücklich macht, ich habe dich gerade nochmal so weggekascht, kurz bevor du in deinen Privatchat steigst, so wie es eben Comiczeichner, Autoren, Superstars eben tun, um nach Erlangen abzudüsen.
Ja, genau, wie es mir als Star so frommt, ja.
Erzähl doch mal, was du da machst und warum.
Also vor allem bin ich ja erstmal froh, dass ich da nicht irgendwie selber hinpaddeln muss oder sowas. Du hast natürlich völlig recht. Comic-Salon Erlangen, alle zwei Jahre das große Comic-Ereignis in Deutschland. Wo sich irgendwie Hinz und Kunz und alles, was Rang und Schulden hat, da trifft und versucht eben ein freundliches Gesicht zu machen, zu signieren, zu zeichnen und natürlich zu verkaufen. Weil unter anderem habe ich natürlich ein neues Heft mit am Start.
Ja.
Und gemeinsam mit meinen lieben Kollegen vom Comicwerk, und man kann uns übrigens auch besuchen, comicwerk.de, haben wir da einen kleinen Stand und versuchen halt uns zu promoten.
Das klingt, ja. Ich weiß, du schmierst jetzt nicht selber gerne Honig um den Bart oder klopfst auf die Schulter, aber ich von meiner Seite kann natürlich ganz unbefangen und lobend mich äußern und sagen, liebe Hörer, falls jemand so geneigtes Interesse hat an Comics, an Comickultur oder an unserem Podcast vielleicht sogar auch und einfach mal Daniel persönlich kennenlernen möchte und sich die brandneue Alina Fox-Ausgabe signieren lassen möchte, der soll doch bitte mal nach Erlangen zum Comic-Salon fahren. Und Daniel war so nett, mir auch schon vor einigen Wochen oder Monaten war es, glaube ich, sogar schon so ein paar Zeichnungen schon, die waren, glaube ich, auch schon fertig kolorgiert zu zeigen. Und ich habe schon ein paar Einblicke genießen dürfen. Und also allein für diese, wie viele Seiten sind es denn geworden?
24 allein, plus drei Galerieseiten.
Allein für diese 27 Seiten lohnt sich der Weg, möchte ich mal behaupten.
Das ist lieb gesagt.
Ja. Ja. Und ihr unterstützt einen Mann, der sich bis zur Selbstaufgabe knechtet, hier für seine Kunst. Es ist so. Es ist so. Keiner weiß das, aber du, was du hier nebenbei irgendwie zeichnest und kolorierst, während wir diesen Podcast aufnehmen, in jeder Minute deiner Freizeit, ist.
Ja, deswegen bin ich immer so abgelenkt, weil ich bin notorisch nicht fähig zum Multitasking. wird beides nichts.
Genau.
Das ist ja das Schlimme.
Kurzum, ab nach Erlangen, wer denn die Zeit hat, sagst du nochmal das Datum, von wann bis wann du da bist?
Warte mal, ich glaube, ich fahre am 25. Der Salon ist am 26., 27., 28. und 29. Also, ja, quasi über Happy Cadaver, Frohen Leichnam. Und ich glaube von 10 bis 18 Uhr regulär.
Cool.
Ja.
Hinfahren.
Und auch nicht zu verfehlen, weil das ist das Schöne an der Stadt. An den 4 Tagen sind ja alle wirklich komplett Comic-verrückt und überall hast du Plakate und welche Aktionen, überall passiert was. Comic-Verfilmungen laufen da in den Kinos und Gespräche, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen und Zeug. Und das ist schon ziemlich cool. Weil so wahnsinnig viel haben wir sowas halt in Deutschland logischerweise nicht, wobei jetzt langsam aber sicher die Comic-Cons anfangen, ein bisschen ausführlicher zu werden.
Ich glaube, es kommen so die ersten deutschen Ableger dieses US-amerikanische Phänomens so zu uns rüber. Und ich glaube, gab es sogar schon ein, zwei und demnächst auch in Berlin, oder?
Ja, im Dezember war eine, die, ich verwechsel es immer, weil die heißen alle sehr ähnlich. Ich glaube, im Dezember war die Comic-Con Germany und im Juli ist, was, Juni?
Tja.
Juno, dann entsprechend. In Stuttgart wäre dann, glaube ich, die German Comic-Con. Ich weiß noch nicht so genau, wo der Unterschied ist, aber eins von den beiden macht eben, wie du schon ganz richtig sagtest, eine noch in Berlin. Es gibt noch eine, glaube ich, demnächst in Hannover und in Hamburg haben sie, glaube ich, auch sowas versucht aufzuziehen. Bin gespannt, ob sich das durchsetzt. Aber bis dahin bleibt uns auf jeden Fall Erlangen erhalten und da bin ich dann eben auch, ja.
Dann lass uns zur Tat schreiten und uns den Film widmen, die wir uns heute Abend vorgenommen haben. Ziemlich frisch für mich waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also Schlock hatte ich bisher noch gar nicht gesehen. Jabberwocky schon sehr lange nicht. Aber lass uns mit Schlock anfangen. Schlock ist das Debüt, das Regiedebüt. Debütspielfilm von John Landis aus dem Jahr 1973 trägt den schönen deutschen Zusatztitel Das Bananenmonster. Und ist kurz und knackig mit 75 Minuten leicht gutierbar und eine richtige Inhaltsangabe habe ich bei der OFDB nicht gefunden, aber da hat sehr wohl jemand aus dem Frank Trebbin Buch Die Angst sitzt neben dir abgeschrieben und wird hier zitiert mit: In einer Höhle unweit einer US-Kleinstadt wird ein Schlocktropus, das fehlende Glied in der Kette zwischen Affe und Mensch, entdeckt. Dieses Wesen, halb Affe, halb Mensch, kann entkommen und verbreitet nun in der Stadt Angst und Schrecken. Ein blindes Mädchen verliebt sich in unseren Schlock und umgekehrt ebenso. Doch ihr Glück ist nicht von langer Dauer, denn schon kommt die US-Army anmarschiert. Punkt, Punkt, Punkt. Auch für dich eine...
Ja.
Auch für dich das erste Mal, Daniel.
Ja, auf jeden Fall. Und beim ersten Mal tut es ja bekanntlich immer ein bisschen weh. Nein, ich glaube, zumindest in der ersten halben, dreiviertel Stunde hatte ich mehr Spaß als in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, bei sowas. Ich habe mich zu Beginn des Films wirklich schlapp gelacht. Und hatte viel Freude. Wir haben jetzt eine synchronisierte Fassung gesehen, die etwa zur gleichen Zeit, vermute ich, entstanden sein dürfte, wie auch Kentucky Fried Movie. Zumindest hat die Synchrofassung. Weil etliche von den Stimmen tauchten da eben auch auf und ich glaube, der Stil ist sehr, sehr ähnlich. Mag sein, dass da irgendeiner den Zusammenhang gesehen hat. Und das hat eben auch viel dazu beigetragen, dass ich mich genau in diesem Modus irgendwie gefühlt habe und hatte da wirklich einfach wahnsinnigen Spaß. Weil der Film eben ich glaube, das Beste, was ich halt spontan sagen kann, ist, dass der Film für mich wirkte wie ein langer Sketch aus Kentucky Fried Movie. Das Schlechteste, was ich darüber sagen kann, ist, dass er sich anfühlte wie ein sehr langer Sketch aus Kentucky Fried Movie.
Ich habe den Gag irgendwie kommen sehen, aber das macht ihn nicht schlechter.
Naja.
Spaß hatte ich auch. Ich war relativ überrascht darüber zu lesen, dass der Film tatsächlich in Deutschland eine Kinoauswertung bekommen hat, Anfang der 80er, so im Zuge des Erfolgs von Blues Brothers und American Werewolf in London. Und zu der Zeit musste eben auch wohl die Synchronisation entstanden sein. Das passt ja auch ungefähr. Ich glaube, Kentucky Fried Movie war dann Mitte, späte 70er. Und ich glaube, Schlock kam dann so verspätet 82 in die deutschen Kinos. Und das fand ich doch durchaus erstaunlich. Das ist so ein Film, der tatsächlich wirkt, also im allerbesten Sinne, wie zwischen Tür und Angel zusammengeschustert und improvisiert. Es ist tatsächlich in deutsche Lichtspielhäuser schafft. Schöne Zeiten waren das, muss ich sagen. Ich hab auch wirklich viel Spaß gehabt. Ich denke, uns wird es ja ähnlich gehen, das höre ich bereits aus seinem ersten Kommentar raus. Es ist tatsächlich so die Art von Film, die eben basiert hauptsächlich auf einem Gag-Gedanken oder auf so einer, sagen wir, Art, auf so einer Humorphilosophie, die unheimlich gut ist und witzig ist und effektiv ist und hab dann ja, aber auch nicht wirklich mehr das kann, als wirklich diesen einen Gag wirklich immer wieder gut zu machen in verschiedenen Variationen und sich dann eventuell so ein bisschen totläuft gegen Ende. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Der Film fängt ja jedenfalls damit an, dass er gleich erstmal so ein bisschen damit kokettiert, wie billig und absurd er ist und sich in eine Reihe darstellt mit, was ist das, 2001, Love Story, King Kong, was wird da noch zitiert am Anfang?
See you next Wednesday. Worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich hab mir fest vorgenommen, wenn irgendwann in irgendeiner meiner Geschichten irgendwann mal ein Kinofilm vorkommen sollte oder nur ein Kinoplakat oder oder die Markise von einem Kino oder so, dann muss da stehen See you next Wednesday. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich habe mich da sehr gefreut. Ein Film, der offenkundig jedes Mal irgendwas anderes ist. Und wenn ich mich nicht irre, ist er auch durchaus in American Werewolf und zwar als Porno.
Ja, stimmt. Ja, sehr hübsch hat sich auf jeden Fall John Landis verguckt. Ja. Möchte man sagen. Ich meine, jetzt hast du es leider schon so schön zusammengefasst mit dem Kentucky Fried Movie Sketch, dass ich dem wenig hinzuzufügen weiß. Es ist ein Sketchfilm. Ein Sketch, der eben niemals endet und dadurch letztendlich, also ich meine, relativ lange und gut funktioniert, weil es eben ein sehr guter Sketch ist, weil die Charaktere eben sehr, sehr gut sind, sehr amüsant sind und die hübsche solche Synchronisation trägt natürlich auch noch mal zum Vergnügen bei, wenn da zum Beispiel Professor Schliebowitz da, der Schlocktropus-Experte in so einem, ist das ein schweizerdeutscher Akzent?
Soll ja sowas ähnliches wie schweizerdeutsch sein, ja.
Das ist schon sehr, sehr hübsch. Oder unabhängig von der Synchronisation hat mir auch der Detective Sergeant, wie heißt der, Wino. sehr, sehr gut gefallen, der irgendwie immer nur die denkbar fatalistischsten und misanthropischsten Äußerungen irgendwie von sich gibt. Immer wenn der Reporter ihn fragt, wird das alles dann ein gutes Ende haben, sagt er sowas wie, nein, wir werden alle sterben und es werden noch tausende Menschen sterben, bis wir dieses Monster stoppen können. Was super ist.
Das Ding hat wirklich viel, viel Vergnügen gemacht. Aber auch diese Entlarvung von Slasher-Klischees. wenn der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Billy oder so, halt irgendwie nach nebenan geht in die Höhle und dann irgendwie offenkundig auf bestialischste Art und Weise niedergemacht wird und die gucken halt irgendwie einfach nur ein Offscreen und sie meint, bist du hingefallen? Das war wunderschön.
Diese Anfangsszene, in denen man, also der Film ist ja jetzt nicht einfach nur eine Komödie, sondern auch eine Parodie. Er parodiert Filmklassiker, Szenen aus Filmklassikern, sehr, sehr bekannte Filmklassiker, nicht zuletzt die er eben auch am Anfang dieser trailerartigen Montage da nennt, auf dieser Texttafel, wo da steht, zuerst gab es 2001, dann Love Story, dann See You Next Wednesday und so weiter. Und nun Schlock. Er hat dann aber erstmal so in den ersten Momenten keinen offensichtlichen Bezug so auf bereits dagewesenes Hollywood-Kino. Wir sehen eben, ja klar, dieses andeutungsweise dieses Monster, wie es seine Untaten begeht, die Überreste, die menschliche, die er hinterlässt, die Polizei während ihrer Ermittlungen und dann diese Szene da mit den Teenagern in der Höhle, die ich auch sehr hübsch fand, weil eben alle so unglaublich teilnahmslos wirken angesichts des Grauens, das sie da offensichtlich sehen. Und auch die beiden Mädchen, deren Liebste gerade kalt gemacht wurden, dann auch fast so teilnahmslos apathisch in der Polizeistation stehen und
völlig stumpf gucken.
Ja, ein bisschen verdutzt darüber sind, dass ihre Liebsten gerade zermetzelt wurden. Ich glaube, vielleicht tut der Film gut daran, ist irgendwie gleich nicht in den ersten Momenten diese Karte auszuspielen mit dem, wir machen jetzt auch Filmparodien. Das kommt dann wirklich erst später, wenn dann so die Menschen langsam die Bühne verlassen, so als Protagonisten des Films und eigentlich der Schlocktropus nur noch im Mittelpunkt steht. Und ja. Der dann eigentlich von einer Filmparodie in die nächste stürzt.
Ja, klar. Ja. Natürlich ganz viel Frankenstein immer wieder, etliche Male, würde ich sagen, zitiert. Ja. Und ich finde, manche Sachen funktionieren besser als andere. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, also wenn ich versucht habe, den Film zwar als Parodie und als Sketch-Parade zu sehen, aber trotzdem versucht habe, sie das halt ernst zu nehmen, als Film ernst zu nehmen, hatte ich eben teilweise so das Gefühl, da bin ich ein bisschen auf verlorenem Posten. Weil manche Sachen eben einfach nicht so gut funktionieren, weil sie nicht mit dem übereinstimmen, was man sonst so gesehen hat.
Ja.
Also was ich, wenn er eben noch irgendwie einen ganzen Spielplatz irgendwie ausradiert, wie man dann am Anfang sieht, oder ein Picknick oder was es ist, mit angeschlossenem Spielplatz, und dann aber eben offenkundig sehr freundlich sein kann gegenüber irgendwelchen anderen Kindern und dann im nächsten Auftritt dann die Baseball spielenden Kinder verjagt und so, das haut irgendwie alles nicht so richtig hin, weil es alles etwas unmotiviert wirkt und eigentlich nur offenkundig für den Moment, alles nur für den Sketch ausgearbeitet zu sein scheint.
Mhm. Ja, was jetzt zerpflücken wir schon wieder eine Komödie. Irgendwie haben wir gerade so einen Run.
Ist das Job, oder?
ja, tatsächlich. Also für mich funktionieren so die Elemente am wenigsten gut, glaube ich, wo er die Filme einfach nicht, ich weiß nicht, wo er eben keine effektive Parodie von einem Film ist, insofern, dass er halt vielleicht einfach Szenen aus einem sehr bekannten Film, zum Beispiel ist dann das Frankenstein bereits zitiert, 2001. Mhm. Es gibt auch an 2001 sehr deutlich erinnernde Sequenz, eben diesen weltberühmten Jump-Cut, in dem der Affe den Knochen in die Luft schmeißt und der wird dann eben zu einem Raumschiff in Kubricks Film. Das sind eben einfach so Szenen, die stellt er quasi einfach nach dem Original. Er parodiert sie eigentlich nicht irgendwie lustig oder satirisch in irgendeiner Art und Weise kommentieren, sondern baut sie eigentlich einfach nur nach in etwas albernerer Form. Und das funktioniert dann für mich, eigentlich kaum, weil ich dann einfach nur denke, ja, okay, ach okay, da hat jemand auch Frankenstein geguckt, ach, da hat jemand 2001 geguckt. Überrascht mich jetzt nicht so wirklich. Und dann gibt es eben auch Momente, in denen der Film Filme parodiert, die schon selber quasi Parodien sind, wie zum Beispiel hier der Blob, Schrecken ohne Namen oder wie er auf Deutsch heißt, der ja selber schon ein schlockiges B-Movie ist und sich eigentlich gar nicht so sehr für die Parodie eignet. Insofern, ich weiß nicht, ob ich so glücklich bin mit dieser Entscheidung von Landis, in der zweiten Hälfte des Films so komplett auf dieses parodistische Element zu setzen.
Ich hatte eben auch tatsächlich eher so ein bisschen das Gefühl, was das angeht, dass er eher den Film so ein bisschen als Showcase oder sowas benutzt. Guck mal, was ich kann, um dann vielleicht darüber einen richtigen Job zu bekommen oder so. Und von daher kann ich es vielleicht, also wird aus der Sicht in irgendeiner Form nachvollziehen. Ansonsten ist es halt eher so dieser dieser Family Guy Humor. Guck mal, das kennst du.
Ja, klar.
Ist das nicht lustig? Ja, und das ist halt ehrlicherweise meistens nicht. Was allerdings dann wieder, also was ich aber wieder sehr, sehr komisch finde, ist zum Beispiel diese Entscheidung, das Kinoplakat ständig zu wechseln. Du erwähnest ja den Blob und eben der Schlocktropus geht halt ins Kino, wo man dann so ein paar kleine Gags hat, wie sie auch schon in der Sesamstraße zu finden waren. Wenn nämlich eben vor Ernie halt eine Frau sitzt mit einem großen Hut und sie nimmt den Hut ab und dann hat sie eine große Frisur drunter. Ne, diese Nummer. aber immer wenn das Kino verlassen wird, hängt da halt ein anderes Filmplakat.
Ja.
Das zum Beispiel fand ich wieder sehr, sehr charmant und durchaus sehr witzig. Ich finde, auf der Ebene funktioniert das dann eben alles wieder sehr viel besser.
Ja. Ging mir aber ähnlich. Mein Gott, ich wünschte, wir könnten mal wieder über irgendwas streiten. Aber vielleicht gleich bei nee. Jabberwocky. Ich denke auch so. Ja. Ich glaube hier, die Art von Humor, die du gerade ansprichst, hat auch eher so mein Humornerv getroffen als diese ganzen Filmparodien, die ich zwar schön finde, irgendwie so, sie umschmeicheln einen natürlich auch so ein bisschen als wir als Filmfreunde fühlen uns da irgendwie erkannt. Und ich finde es ja irgendwie auch schön zu sehen, irgendwie, ach, guck mal, der junge Steve McQueen, wie er irgendwie den Glibber jagt. Und ach, John Landis mag diese Filme auch. Und dafür ist Landis ja auch teilweise bekannt. Der hat ja selber auch ein sehr schönes Buch geschrieben über die Geschichte des Hollywood-Monsterfilms. Es ist irgendwie auch alles nett, aber so richtig, es ist eben nicht wirklich komisch. Und ich finde, es leidet eben so ein bisschen darunter, dass eben die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten des Films sich schon so einen eigenen Humor entwickelt haben, der tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Also der nämlich eben anspielt, klar, auf diese ganzen nervigen Details des Alltags, genau, diese Annie und Bird Sache, die du zitiert hast, mit den Menschen, die sich vor einem ins Kino setzen, mit dem Riesenhut, mit der Riesenfrisur. Der 2-Meter-Mann, der sich vor allem vor einen hockt im Kino. Sehr schön fand ich den Detective Sergeant ist es, glaube ich. Ich glaube, das ist ein richtiger Rang, ja. Der glaube ich, schlecht ins Auto kommt, in ins Polizeiauto, um zu einem Einsatz zu fahren, weil der Bordstein zu hoch ist und die Tür nicht richtig aufgeht. Das waren so kleine, schön beobachtete Momente, an denen ich wirklich dachte, okay, der Filmemacher, also Landis kann wirklich was, der hat ein Auge hat ein gutes Gefühl für Humor, für humorvolle Inszenierung. Ja. Das habe ich eben bei diesen Filmparodien nicht so gesehen. Ist eher platt. Also ich meine, wie gesagt, nett, aber ja, so 1:1 Zitate von Filmklassiker-Szenen sind eben selten besonders lustig. Ich meine, wenn der Schlocktopus dann am Ende kommt er zu Tode? Ich habe schon wieder vergessen. Ja. Und ich glaube, der Kommissar dann auch King Kong zitiert mit irgendwie "It was beauty, we killed the beast". Und der Film noch nicht mal wagte, irgendwie eine eigene Variation auf diese Zeile zu erfinden, sondern einfach nur 1:1 das zitiert, was eben in dem ist King Kong von Schürzack ist King Kong, den alten Film von 33 zitiert, dann denke ich mir, ja. Schade. Hätten wir ein bisschen mehr draus machen können.
Das ist richtig. Ja. Ein bisschen mehr, finde ich, hätten sie auch aus dem Kostüm machen können. Ich meine, ich habe mich zwar sehr gefreut, dass das Ding von Rick Baker halt ist, aber es sieht halt trotzdem ehrlicherweise aus wie ein Halloween-Gorilla-Kostüm.
Ja, und John Landis steckt drin.
Ja.
Tja. Der Film verspricht ein Sequel, das niemals kommt. Son of Schlock. Was dann auch wiederum sehr schön ist.
Ja, doch, durchaus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon ein Sequel gebraucht hätte.
Anders als
bei Buckaroo Banzai zum Beispiel. War damit.
Bitte?
Anders als bei Buckaroo Banzai.
Oh ja, das wäre schön, wenn das noch kommt. Ja. Hiermit sei hingewiesen auf unsere alte Buckaroo Banzai-Episode, die sehr, sehr schön ist. Und der Film ist auch sehr schön. Und wenn eines Tages ein Sequel kommt, reden wir darüber. Über Son of Schlock möchte ich auch nicht unbedingt reden. Ich meine, ich gehe gerne immer so an die Karriere eines Regisseurs zurück und gucke mir die ersten Filme an, aber muss eben auch mal ganz ehrlich sagen, dass in mindestens 50% aller Fälle so Debütfilme nicht unbedingt immer die stärksten sind. Ich meine, nicht jeder springt auf die Hollywood-Plattform wie ein Nicholas Ray oder wie ein Orson Welles oder wie ein Quentin Tarantino. Mhm. Die meisten fangen eben an wie ein John Landis und machen einen. Boah.
Oder Sam Raimi halt, ja.
Sam Raimis erster war dieser Prototyp von Evil Dead, ne?
Ja, genau. Within the Woods.
Within the Woods, ja. Mhm. Den man gesehen haben kann, aber auch nicht muss.
Ja, als Komplettist auf jeden Fall. Also was ich auf jeden Fall aber ganz, ganz dringend feststellen mag, ist eben, dass Schlock ganz, ganz viel schon an Dingen zeigt, die eben John Landis dann später auszeichnen wird. Und du hast ja schon das Timing halt genannt und einfach die Fähigkeit, Humor im Alltag zu finden und gerade von solchen Momenten leben ja die, sagen wir mal, die etwas spaßigeren Momente eben in Filmen von ihm, die halt sonst gar nicht so unbedingt komisch sind. Mhm. Also American Werewolf zum Beispiel. Mhm. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich sehe halt schon ganz, 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 ganz viel Kentucky Fried Movie drin.
Definitiv.
Und da ist halt dann eben logischerweise noch die Beteiligung der Zucker-Brüder und Abrams, wenn ich mich nicht irre zumindest, drin. Und eben, ich habe das Gefühl, da ist einfach, es ist geraffter. Ja. Das ist halt mehr auf den Punkt.
Definitiv.
Schneller dahin kommen, wo man hin will, um den Lacher zu kriegen. Mit vielleicht der einzigen Ausnahme halt für eine Handvoll Yen, der ja auch relativ lang ist, aber
ja. Aber nicht komisch, wolltest du sagen.
Nee, aber im Gegensatz zu Schlock hat er keine Längen.
Ja, das ist richtig.
Und ich finde das immer noch brillante Leistung, den mal mit der Todeskralle auf 20 Minuten zu reduzieren. Also,
das ist richtig. Ja, ich glaube, Schlock tut gut daran, an der Art von Humor, an diesen kleinen humorvollen Momenten, an diesen, weiß ich nicht, an diesen nervigen Kleinigkeiten des Alltags, die wirklich gut beobachtet sind, die so darzustellen. Ich mag es auch, dass er das, was er zeigt oder eben nicht zeigen kann, auch so parodistisch überhöht, die Tatsache, dass er eben kein großes Budget offensichtlich zur Verfügung hat, dass es Affenkostüm eben ziemlich blöd aussieht, dass dann nur drei Statisten in der Kiesgrube rumliegen und der Reporter dann eben in die Kamera guckt und sagt, 798 Tote. in solchen Momenten funktioniert er eben sehr gut und da muss ich sagen, habe ich doch auch das eine oder andere Mal laut auflachen müssen, aber ja. Klar.
Ich fand auch zum Beispiel den Reporter fand ich zeitweilig wirklich richtig großartig. Mhm. Was sie ihm da halt in den Mund gelegt haben, halt, was ich irgendwie das Gewinnspiel der Woche, wie viele zu wie vielen Körpern gehören die Einzelteile in den Müllsäcken und so. Das war schon wirklich fies und sehr, sehr gut beobachtet und eben auch noch sehr, sehr lustig dazu. Aber einige seiner Szenen habe ich eben so das Gefühl, sind auch nur dazu da, um den Film irgendwie auf eine abendfüllende Länge zu bringen.
Und das hat er geschafft. So.
Ja, ja, ja.
Ja, mehr fällt mir auch zu Schlock nicht ein. Schlock. Schlock ist ein guter Titel. Toll. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Auf jeden Fall.
Also Schlock ist ja auch so ein jiddisches Wort. Mittlerweile natürlich, ich weiß nicht, ich frage mich erstmal so ein bisschen, ob der Film damit direkt was zu tun hat, warum eben gerade so eine, warum B-Movies, schlechte Filme, Trash, um dieses Wort zu benutzen, oder Sleaze eben auch gerne mal als Schlock eben bezeichnet wird, ob das irgendwie damit zusammenhängt oder ob das schon vorher kam, aber Schlock an sich ist ja eben durchaus eine Bezeichnung für was Minderwertiges.
Ja.
Ich frage mich einfach, ob das damit zu tun hat, aber vor allem erinnerte mich das an einen Witz, den John Landis erzählt hatte, mit einem sehr, sehr ähnlich klingenden Wort, nämlich Schmock. Mhm. Ich glaube, das ist in einem Interview auf der American Werewolf DVD, aber ich finde diesen Witz immer noch sehr, sehr großartig. Und das zeigte mir eben, also auch schon, also das Interview habe ich, keine Ahnung, vor vielleicht 15 Jahren oder was gesehen. Mhm. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Grundstein gelegt für die Art von Humor, die er eben in seine Filme bringt. So dieses sehr, sehr so ein bisschen hintenrum, sehr augenzwinkernd, aber eben auch durchaus immer sehr aus dem Leben begriffen. Und offenkundig jiddisch halt in der Grundanlage. Und das,
jetzt hast du einen Witz angeteasert, den du wahrscheinlich auch erzählen musst. Oder kannst du es nicht
machen? Oh Gott, ich bin so schlecht in Witze erzählen. Meistens ist es dann nicht wirklich witzig. Aber im Prinzip, also grober Zusammenhang war halt, Frau sagt zum Mann, und wie, du bist ein Schmock. Mhm. Und er sagt dann, wie, was für ein Schmock? Na, du bist nicht ein Schmock, du bist der Schmock. pass auf, du bist so ein Schmock, wenn du, nee, pass auf, wenn es einen Wettbewerb gäbe, einen internationalen Wettbewerb aller Schmocks, und du würdest teilnehmen, dann würdest du auf den zweiten Platz kommen. Wieso nur auf den zweiten, fragt der Mann. Und sie sagt, ja, weil du ein Schmock bist. So halt.
Sehr gut. Ach, dankeschön. Habe ich, glaube ich, auch gehört. Weil ich auch mal das Bonusmaterial zu American Werewolf in London gesehen habe. Und vielleicht noch als kleines Trivia hinterher, bevor wir jetzt hier so zum Ende kommen. See You Next Wednesday hat John Landis zitiert in jedem Film bis 1996.
Okay.
Und ist die Phrase, die von, ist glaube ich die letzte Dialogzeile, die gesprochen wird von Frank Poole's Dad, der eine der beiden Hauptcharaktere in 2001, als er sich, glaube ich, über diesem Videotelefonat verabschiedet von seinem Vater. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch.
Ah, okay.
Scheint nachhaltigen Eindruck bei Mr. Landis hinterlassen zu haben. So, ja, Schlock. Kann man sich angucken.
Auf jeden Fall. Und ich hatte größtenteils wirklich richtig Spaß. gegen Ende hat es mich ein bisschen verlassen, aber
ja.
Sehr cool. Vielen Dank, dass du mir den Film mal gezeigt hast.
Nichts zu danken.
Bitte, bitte.
Jabberwocky. Lass uns über Jabberwocky reden.
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ob es irgendwie so eine reine Verlegenheitswahl? Hatten wir schon irgendwie ewig Lust, über Jabberwocky zu reden, über Terry Gilliam?
Ich hatte das vor einer ganzen Weile mal angesprochen, nicht zuletzt, weil ich die Tagebücher gelesen habe von Michael Palin. Mhm. Und da halt das ein oder andere Mal das erwähnt wurde, dass er eben mit Terry Gilliam an dem Film halt arbeitet. Mhm. Und das brachte mich halt auf die Idee, eigentlich müsste man sich den mal wieder ansehen. Und da wir sowieso mal über Terry Gilliam reden wollten, dachte ich, es böte sich an. Mhm. Wie wir jetzt gerade zu der Paarung gekommen sind, weiß ich allerdings nicht mehr.
Passt sehr gut. Haben wir bereits erläutert, warum. Und Grund genug, über Jabberwocky zu reden. Ich habe ja durchaus auch so ein, zwei persönliche Bezüge zu dem Film auf der zweiten Ebene, nämlich insofern, dass ich auch, ich in meinem Studium meine Seminararbeit geschrieben habe über Lewis Carroll und eben auch über Through the Looking Glass, das quasi Sequel zu Alice im Wunderland. Und Teil dessen war auch, weil es Teil meiner mündlichen Prüfung war, das Jabberwocky-Gedicht zu zitieren. Und ich kriege heute nur, glaube ich, so die ersten zwei, drei Strophen hin. Aber ich war damals verdammt stolz, als ich das mir komplett verinnerlicht hatte. Denn es ist nicht nur ein sehr, sehr schöner Text, er ist auch verdammt schwierig, weil er eben so eine Art, quasi so das anglophile Gegenstück ist zu einem Christian Morgenstern-Gedicht oder so. Also es hat ein Gag-Englisch, in dem er spricht. Es ist sehr, sehr hübsch und wird eben in Lewis Carrolls Through the Looking Glass dafür verwandt, die Existenz dieses sagenumwogenen Monsters des Jabberwocks so zu umschreiben. Und das ist eben so mein persönlicher Bezug. Ansonsten, da ändert er eben auch. Und ich glaube, das war auch damals dann so die Zeit, als ich mir zum ersten Mal den Film ansah, zu dem ich auch recht spät gekommen bin. Das muss dann Anfang der 2000er gewesen sein. Und dann ein bisschen enttäuscht darüber war, dass der Film so herzlich wenig mit dem
Gedicht
zu tun hatte, außer eben, dass es zitiert wird zu Beginn. In Teilen.
Und zwischendurch mal ein bisschen und dass ein junger Mann letztendlich den umgebracht hat.
Ja. Und beides ist irgendwie so auch ganz lustig. Absurd, humorvoll, wie auch immer.
Ja. Ja, zum einen bin ich ja, also da möchte ich ja ehrlicherweise meine tiefe Beeindruckung mal kurz deutlich machen, weil ich habe ernsthafterweise kurzzeitig mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich meine Englisch-Literaturprüfung nicht über Alice machen wollte, aber über The Hunting of the Snark. Mhm. Und ich habe mich da dann doch nicht rangetraut. Ich glaube, da wäre ich dann irgendwie einfach gescheitert in dem Versuch, das zu analysieren. Und ich. Nee. Da bist du einfach besser als ich.
Ach, Quatsch. Ey, man muss ja einfach mal sagen, jetzt als Undergraduate-Student, also irgendwie noch so in den ersten Semestern seines Studiums, operiert man ja auch, glaube ich, noch nicht intellektuell auf dem Level, auf dem man dann zumindest glaubt, sich später zu befinden. Ich glaube, ich könnte heute nicht mehr mit, ohne in vor Scham zu versinken, irgendwie einen Blick auf diese schriftliche Arbeit werfen und irgendwie auch an die mündliche Prüfung danach denken, ohne mich irgendwie da, weiß ich nicht, in Schamesröte im Boden versinken zu sehen. Ich weiß es nicht, was ich da für Mist geredet habe. Es ging, glaube ich, um parodistische oder parodisierende englischsprachige Literatur und irgendwie der zweite Teil der Prüfung war Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Und okay. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesen Themen und diesen Büchern. Aber ich glaube nicht, dass ich dazu irgendwas gesagt habe, was irgendwen beeindruckt hat. Aber irgendwann hatte ich dann am Ende diesen Zettel in der Hand, wo drauf stand, ich habe einen Studienabschluss und hey, dafür hat es gereicht. Aber lass es mal da wegbewegen, sonst kriegen wir am Ende noch eine miese iTunes-Bewertung, weil irgendjemand sagt, hier, blödes Filmstudentengeschwurbel, das hatten wir ja schon mal. oder Literaturstudenten.
Aber dafür können wir nichts, da sind wir halt.
Ja,
ich bin jetzt zu dem Film ein bisschen früher gekommen. Etwa nachdem nachdem ich so ziemlich alle anderen Monty Python Filme gesehen hatte. Mhm. Und ich glaube, es war Tele 5 oder so. Irgendein relativ, damals relativ obskurer Privatsender hatte dann hierzulande relativ unbekannte Komödien irgendwie mal so als Reihe gebracht. Und da war viel so Cheech und Chong mit dabei. Aber eben auch einige von den Solo-Geschichten von den Monty Python-Leuten, Yellowbeard, Dotterbart zum Beispiel auch. Und eben logischerweise auch Jabberwocky. Und da ich zu dem Zeitpunkt aber auch sehr wohl schon Brasil gesehen hatte, war ich sehr, ich glaube, Time Bandits hatte ich auch gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich Münchhausen zu dem Zeitpunkt schon gesehen hatte. Aber auf jeden Fall war ich halt hochbegeistert davon, eben was zu sehen, wo zum einen von Terry Gilliam und dann eben auch noch mit Michael Palin. Und das wollte ich mir halt irgendwie ganz dringend angucken. Und ich sah den Film und ich erinnere mich noch, dass die Werbung auch rauf und runter lief. Immer wieder die Bilder aus dem Turnier. Mhm. Wenn da die Ritter irgendwie in Zeitlupe Peckinpah gleich irgendwie durch die Gegend fliegen und die Royals halt von oben bis unten mit Blut halt zugesifft werden. Und ich sah den Film dann auch und ich war nicht angetan.
Mhm.
Gar nicht angetan, ehrlicherweise. Und ich habe ihn, glaube ich, seitdem auch, also wenn überhaupt dann einmal irgendwie im Vorbeiflug nochmal gesehen, aber ich möchte mal lügen, aber ich glaube, dass das bestimmt irgendwas um die 25 Jahre her ist, seit ich den gesehen habe.
Wow.
Also ja. Würde ich schätzen wollen, ja. 20, okay. 25.
Du hast, glaube ich, auch schon die beiden besten Szenen des Films zitiert, aber wir werden mal darauf zu sprechen kommen. Aber wir müssen erst mal vorweg schicken, die Inhaltsangabe, und wie könnte es anders sein? Wir zitieren wieder den Mann, der das ganze Jahr 2001, so scheint es zumindest, vielleicht war das auch das Jahr, in dem die OFDB eröffnet wurde. Und Moonshade hat einfach verdammt viel Zeit, aber Moonshade schreibt hier 2001. Mittelalter. Der arme und nicht sehr helle Küfer Dennis zieht nach dem Tod seines Vaters in die große Stadt, wo es zwar genauso dreckig wie auf dem Land, aber doch viel komplizierter ist. Zurzeit wird das Land gerade von einem finsteren Ungetüm, dem Jabberwock, terrorisiert. Grund genug, ein Turnier auszurichten, um auszuwählen, wer das Untier töten darf. Ein Schlachtspektakel von gigantischem Ausmaßen ist vorprogrammiert. Und das war's.
Tja, Freund Moonshade, da hast du dich aber mal nicht so richtig ins Zeug gelegt.
ein bisschen so am Inhalt des Films vorbei, aber jetzt auch nicht spektakulär falsch, möchte ich sagen.
Also ich finde das schon immer spektakulär falsch, wenn einfach der Grundtenor eines Films in einer solchen Kurzzusammenfassung gar nicht erwähnt wird. Also überhaupt nicht. Ja? Und soll ich sagen, nein, Action-Spektakel im finsteren Mittelalter ist jetzt nicht unbedingt die Zusammenfassung, die mir einfallen würde zu Jabberwocky. Ich möchte
du meinst, es ist so, als wenn jemand über einen Film wie David Finchers 7 schreiben würde, Morgan Freeman hat eine verdammt letzte schlechte Woche vor seiner Pensionierung.
Ja, so in etwa, ja.
Und erlebt Späß mit seinem jungen Kollegen.
Ja, so in etwa, ja. Genau. Also ich möchte mal so sagen, also es ist jetzt wirklich sehr, sehr lange her, dass ich den Film nicht gesehen hatte und ich hätte es jetzt wieder angeguckt und ich war wieder nicht sehr angetan. Und dennoch gibt es aber verschiedene Lanzen, die ich für den Film gerne brechen wollen würde, weil er hat natürlich durchaus echte Vorzüge und einer davon ist zum Beispiel, dass er ehrlicherweise, obwohl er so gut wie kein Budget hat, richtig gut aussieht.
Mhm.
Und das liegt natürlich, also das ist einfach, dafür ist Terry Gilliam ja bekannt seit jeher, dass er eben im Prinzip, also dass er eine unglaubliche Fantasie hat und ganz, ganz großartige Designvorstellungen hat, die er eben im Prinzip mit nischt umsetzt.
Mhm.
Und die dann aber auch noch echt funktionieren. Auf billigste Art und Weise, aber das sieht eben auch alles richtig gut aus. Funktioniert. Genauso funktioniert im Übrigen einfach die Darstellung des Mittelalters. Ich bin zwar immer ein bisschen skeptisch und wir hatten das auch schon mal, als wir über Es ist schwer, ein Gott zu sein, also diese zweite Verfilmung, mal gesprochen haben. Ich bin immer kein großer Fan davon, irgendwie das Mittelalter irgendwie nur als große Kloake darzustellen. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil es ehrlicherweise die Realität nicht ganz so trifft. Aber dennoch hat er natürlich, er spricht einfach ein paar Punkte an, die durchaus faktisch richtig sind. Ja, wie eben die schlechten Zähne zum Beispiel. Dass es nicht eine Figur in diesem Film gibt, die halt diese blütenweißen Hollywood-Zähne haben, wie man es halt aus anderen Period-Pieces halt kennt.
Mhm.
Es wurde ja sogar in einer Szene kurz erwähnt. Ne, dass einer sich so erschrocken hätte, dass seine Zähne irgendwie weiß wurden über Nacht. Sehr, sehr, sehr komischen Spruch fand, wohlgemerkt. Und ihm weiß ich natürlich eben auch so eine Sachen wie aus dem Fenster scheißen und sowas. Andere Sachen, wie ein unglaubliches Auge fürs Detail. Ich finde das halt irgendwie so großartig, mit wie viel 100.000 Mänteln und Decken der König behangen ist, zum Beispiel.
Mhm.
Und wenn man mal im Museum halt diese prunkvollen Gewänder sich angeguckt hat, die halt dann noch übrig geblieben sind, die sehen eben auch wirklich so aus. Als wäre das einfach alles sehr, sehr schwerer Stoff und eben viele, viele, viele Lagen und sowas. Und sowas hat mir einfach wirklich sehr, sehr gut gefallen. Michael Palin, ja, wie soll ich sagen, macht halt vor allem das, was er lange Zeit gemacht hat. Nämlich so einen liebenswerten und irgendwie sehr, sehr langweiligen Trottel zu spielen.
Mhm.
Nichts, nicht viel anderes hat er in Fish Called Wanda. Viele seiner Figuren bei Monty Python funktionieren genauso. Im Übrigen einer der Gründe, warum seine Figur in Brasil so unglaublich gruselig ist. Weil man das eben von ihm gewohnt ist und weil sie eben ehrlicherweise auch sehr ähnlich angelegt ist und dann aber in genau die entgegengesetzte Richtung geht.
Ja.
Und sowas, aber das kann er und das macht er sehr, sehr gut und da freute ich mich immer, das zu sehen. Jetzt hole ich mal kurz Luft und lass dich was sagen.
Ich hatte mich echt auf ein Streitgespräch mit dir gefreut, weil ich dachte, du bist ein großer Fan des Films und ich komme jetzt an mit Daniel, ich muss dir sagen, mir hat der Film nicht besonders gut gefallen. Und auch ich kann das jetzt irgendwie nicht durch die Bank von mir behaupten. Ich kann auf keinen Fall sagen, das ist Jabberwocky ist für mich ein rundum misslungener Film. Das ist er nicht. Auch ich sehe durchaus die ein oder andere schöne Szene. Ich habe auch das ein oder andere Mal gelacht. Ich finde auch einige Momente, insbesondere so in den letzten 15, 20 Minuten des Films, sehr, sehr gelungen. Rein so auf einer inszenatorischen Ebene, was so das ganze Spektakel betrifft, was wir da vor unseren Augen sehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich mich bei Jabberwocky ziemlich gelangweilt. Ich finde ihn interessant aus der Perspektive wiederum des, des Debütfilms, ihn mir anzugucken, eben da die ganzen stilistischen Kinks irgendwie davon von Terry Gilliam auch schon mal ein bisschen rauszulesen und zu gucken, ach ja, hier worin Fuß eigentlich in Jabberwocky sein, also was probiert er sich da zum ersten Mal aus, an welchen Techniken, an welchen Charakteren, an welcher Art irgendwie mit Dialogen zu spielen, Schauspieler zu führen und so weiter, das Monster zu inszenieren am Ende. Und auch da steckt eben schon vieles drin, was ich auch in späteren Filmen von ihm wiederfinden wird, bis hin zu, ich meine, es gibt Szenen selbst noch in 12 Monkeys, der 20 Jahre später entstand mit 100 Millionen Dollar mehr Budget, die immer noch aussehen wie aus Jabberwocky. Wenn zum Beispiel das Monster am Ende des Films auftritt. Aber und das hat mir wirklich gut gefallen. Aber im Großen und Ganzen ist Jabberwocky nicht besonders gelungen. Und ich glaube, das liegt vor allem, also nicht nur, aber zu einem großen Teil an der Michael Palin-Figur. Weil ich sie unglaublich uninteressant und langweilig finde, und sie hat eben nicht so dieses, also Michael Palin, folgendermaßen, es ist so, mit Michael Palin verhält sich so, ich mag ihn wahnsinnig gerne, ich habe seine ganzen BBC-Reiseserien geguckt, alle, weil er ein unglaublich sympathischer, weiß ich nicht, man sagt immer so, viele Menschen, he's the nicest man in Showbusiness, und ich glaube, Michael Palin ist einer so vielleicht von drei Leuten, neben Tom Hanks und weiß ich nicht sonst noch wer, auf den das wahrscheinlich sogar zutrifft. Michael Palin ist scheint mir ein unantastbar netter Mensch zu sein. Mit so einem ganz, ganz kleinen, bösartigen Mean Streak oder so. Also irgendwie so, das ist so ein bisschen was Fieses, Schelmisches in seinen Augen. Aber nicht wirklich so, dass es einem jemals wehtut. Und es macht unglaublich Spaß, ihn in diese Reisedokumentation für die BBC, um die Welt zu reisen zu sehen, durch Indien, durch die Sahara, was weiß ich. Und es macht unglaublich viel Spaß. In seinen Filmen mag ich ihn immer am liebsten, wenn er eine Figur spielt, die vielleicht irgendwie oberflächlich, tölpelhaft, dumm, naiv, aber irgendwie doch nett ist, aber dann doch irgendwie auch so was Fieses hat. Sein Pontius Pilatus in Das Leben des Brian. Die fiese Rolle, die er eben in Brasil hat. Da finde ich ihn eben am effektivsten. Ich mag ihn auch in einem Monty Python-Sketchen, wenn er einfach nur diesen Doofus spielt, diesen liebenswerten Naivling. Aber das funktioniert für mich eben im Sketch-Format ganz gut, aber in Jabberwocky über 90 Minuten, nein. Vor allem, weil er eben auch keinerlei Charakterentwicklung vollzieht in Jabberwocky. Er ist am Ende des Films genau derselbe Mensch, der er am Anfang war.
Natürlich. Und er agiert halt eben auch nicht. Die Dinge passieren halt mit ihm. Und das ist, das funktioniert natürlich, aber das ist eben eine schwierige Anlage. Ich meine, ganz ehrlich, wenn er das erste Mal auftaucht, finde ich das sehr, sehr komisch. Mhm. Also wenn er darüber spricht, dass er jetzt gerade im Prinzip die Buchhaltung gemacht hat für seinen Vater, das ist erstmal ein guter und starker Auftritt. Etwa vergleichbar mit einigen der Sachen, die er gemacht hat, mit Terry Jones zusammen bei Ripping Yarns. Mhm. Eine Serie, die ich uns sehr mag.
Die ich nicht
Ripping
kenne,
Yarns ist aber ziemlich, okay. Die kennst du nicht?
Nein.
Die ist wirklich ziemlich cool. Da haben sie so klassische britische Jungensliteratur quasi genommen und daraus halt so halbstündige kleine Sketch-Shows gemacht, Comedy-Geschichten mehr oder weniger. Und da hast du halt eben, dass da halt dann die, das Fußballass und den Flieger im Ersten Weltkrieg, der irgendwie aus einem Stalag ausbricht und die ganzen Geschichten halt irgendwie. Einer, der über die Anden will. So, ja. Jedenfalls, aber genau so eine Rollen hat er eben da sehr, sehr viel gespielt und die funktionieren eben alle sehr, sehr gut. Und im Gegensatz zu dir mag ich das eigentlich ganz gerne. Ich finde aber auch durchaus, dass Dennis hier in dem Film, ich glaube, das Einzige, was ihn wirklich hervorhebt, überhaupt in dieser gesamten Ansammlung von kleinen Geschichten, ist eine gewisse Tragik, die der Figur innewohnt. Mhm. Nämlich die Tragik, im Prinzip der falsche Prinz zu sein. dass er in einem falschen Märchen steckt, dass er eigentlich, dass er im Prinzip, wie es ja am Ende, Spoiler, auch halt ist, dass er im Prinzip alles das bekommt, was die Leute halt im Märchen immer ganz dringend haben wollen, nur dass er es halt überhaupt nicht haben will. Mhm. Und dass das, was er haben will, also nicht nur, dass er das nicht bekommt, sondern dass eben, dass es ihm eigentlich von Anfang an nicht vergönnt ist. Ne? Er will eben nicht das halbe Königreich und er will nicht die Prinzessin heiraten. Ne? Er will wie die dicke, hässliche, fiese, eklige Planschkuda haben, die aus irgendwie im Nebendorf wohnt, die von ihm überhaupt nichts wissen will.
Griselda Fischfinger.
Fischfinger, ja, genau. Die ihn wirklich mies behandelt und irgendwie ehrlicherweise bis zum Schluss auch nicht sehr sympathisch ist. Aber er will eben nur das ist im Prinzip sein Ziel und selbst das bekommt er nicht. Und da, dem wohnt halt schon eine gewisse Tragik.
Ja, das ist tragisch, aber ich muss auch sagen, es ist tragisch für die Figur, aber da muss ich sagen, jetzt sind wir leider irgendwie schon beim Ende, aber wir gehen da gleich noch ein paar Meter weiter zurück.
Ja, ja.
Aber um nochmal da kurz anzuknüpfen, tatsächlich, das sind die Momente, wo sich der Film für mich so in allerletzter Sekunde wieder rehabilitiert, weil ich wirklich dachte, klar, Terry Gilliam will nicht moralisieren, das wollte keiner der Monty Python-Gruppe oder Neil Innes, der auch an den Sketchen beteiligt war.
Stimmt,
niemals, das ist mir schon ganz klar, aber ich dachte, der Film kann nicht so drastisch unmoralisch sein, dass er tatsächlich jetzt diesen dummen Menschen durch den Film stolpern lässt, um ihn dann am Ende irgendwie als Held davon kommen zu lassen, weil er zufällig sich gerade irgendwie in der richtigen Sekunde vom Monster abgewandt hat, um ihm da irgendwie, um dem Monster das Schwert durchs Auge zu jagen und dann irgendwie ungerechtfertigterweise als Held gefeiert wird. Dadurch, dass der Film am Ende nochmal diesen Haken schlägt und sagt, okay, wir geben dir quasi das halbe Königsreich, die wunderschöne Königstochter, all die Verantwortung, die eben so die Schwere einer Krone mit sich bringt, irgendwie setzen wir die auf, dass er gerade darüber so unglücklich ist, das fand ich dann schon wieder gut, weil ich dachte, ich hatte den Film, wie gesagt, jetzt lange nicht gesehen, auch das Ende einfach vergessen. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich muss diesen Typen 90 Minuten ertragen und der Film endet damit, dass er das schöne Mädchen kriegt, ganz viel Reichtum und so weiter. Und die Tatsache, dass er es eben hasst und schreit, nein, ich will hier raus, ich will hier weg, ich will in Armut leben mit der fetten, hässlichen
Griselda,
die mich demütigt den ganzen Tag. Das fand ich dann schon wieder hübsch. Wobei die Tatsache, dass sie eben fett und hässlich und dumm und gemein ist, fand ich dann wiederum nicht so hübsch. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann, vielleicht werde ich irgendwie auch einfach alt und spießig, aber dieser ganze fette, schmutzige Leute, die den ganzen Tag furzen, Humor ist echt einfach nicht so mein Ding.
Ja. Also ich habe, ehrlicherweise, ich hab ein ganz anderes Problem mit dem Film. Abgesehen davon, dass ich es irgendwie nicht, wie gesagt, ich glaube, wir beide sehen die Dennis-Figur, weil ich glaube, wir analysieren die Dennis-Figur sehr ähnlich, aber ich glaube, wir sehen sie trotzdem anders. Und das ist auch nicht schlimm, wie ich finde, aber ich habe mich da gar nicht gefreut, weil ich find's mies. Ich finde aber genau das, das ist mein großer Kritikpunkt an dem Film. Ich finde ihn so zynisch. Ich finde eben, dass er, ich weiß immer nicht so genau, will er irgendetwas entlarven und wenn ja, was? Weil er ganz, ganz viele Witze reißt, die sind nicht neu, die sind auch ein bisschen platt und sie sind vielleicht gar nicht mal wirklich so unglaublich witzig. Und dann dreht er es um und macht was wirklich Gemeines draus. Case in point, der Squire, also der Knecht, ja. der Knappe, der mit der Wirtin vögelt, dann werden sie erwischt, er versteckt sich unterm Bett und wartet nun ab, wie offenkundig die Wirtin dann mit ihrem Gatten dann auch gleich nochmal zur Tat schreiten wird und kaut da irgendwie auf dem Grashalm rum und so und so ein Witz hat man in jeder zweiten Sexklamotte in den 70ern gehabt und dann springen die beiden aufs Bett und das Bett kracht zusammen. Haha, wahnsinnig komisch. Und dann fließt Blut unten raus. Und ich finde das wirklich doof. Weil ich nicht weiß, was soll das? Was ist das? Soll ich das lustig finden? Soll ich, weißt du, der Witz, der so lange vorbereitet wird, der ist nicht komisch. Und dann passiert irgendwas, das den Witz irgendwie als nicht komisch und vielleicht auch noch entlarven soll und vielleicht diese ganze Klamottenart noch anprangert oder was weiß ich. Und ich weiß nicht, was soll das, soll ich darüber lachen? Das ist ehrlicherweise, das ist nicht zu düster, sondern das ist einfach zynisch. Und gleiche Geschichte zum Beispiel mit dem Herold, der einfach die Klappe nicht halten kann. Durchaus ganz komisch, die ganzen Sachen, die er da erfindet, die er sagen kann über Bruno the Questionable, was übrigens einen ganz netten Namen findet.
Olaf the Questionable.
Nee, Bruno.
Oh.
Bruno the Questionable.
Ah, okay.
Beziehungsweise der Fragwürdige, vermutlich auf Deutsch. Jedenfalls, was ihm alles einfällt, was er alles gemacht hat und wie toll der ist, der König, während sich die ganzen Kaufleute nicht hinsetzen können. Das zum Beispiel fand ich im Ansatz ganz witzig, ja, und dann dass der König einfach nicht zu Wort kommt, weil der Herold eben einfach die Klappe nicht hält. Da bitte, funktioniert auch noch. Dass ihm dann aber der Kopf abgehackt wird dafür, finde ich dann schon wieder ganz schön fies. Und ich weiß nicht so genau, wo da der Witz dann liegen soll. Es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn sie ihn irgendwie zur Seite geschubst hätten oder von mir hätten sie auch sagen können, dass der Kopf kürzer gemacht werden muss. Muss ich denn aber tatsächlich dann noch den Kopf sehen, der dann durch die Gegend getreten wird? Weiß ich nicht. Ja? Und ich weiß eben nicht, wo da der Witz tatsächlich liegt. Dieser Schock. Ich meine, dass Terry Gilliam gerne mit Schockelementen arbeitet, ist mir völlig bewusst. Und sie können ja auch durchaus funktionieren. Also die Eröffnungsszene, wenn Terry Jones kaputt gemacht wird und dann im Prinzip nur sein Kopf übrig bleibt und der Rest dann da manchiges Gerippe, das ist ja zumindest vom Effekt her wirklich gut gelöst. Und das hat so einen brachialen Touch wie Mr. Creosote aus Meaning of Life. Darüber kann ich auch noch lachen, aber ich habe so das Gefühl, Terry Gilliam geht hier immer den einen Schritt zu weit, bei dem ich nicht mehr weiß, ob das tatsächlich der Witz sein soll.
Ja, ich habe Michael Palin genannt oder beziehungsweise seine Figur so als meinen Hauptkritikpunkt oder Punkt, mit dem ich Probleme habe. Aber du nennst auch da gerade einen Punkt, mit dem ich, glaube ich, auf einer etwas anderen Ebene durchaus auch meine Problemchen habe, die, glaube ich, nicht ganz das ist, was du so meinst. Ich habe den Zynismus auch gesehen und teilweise ist er mir auch übel aufgestoßen. Gerade eben, wenn es sehr, sehr elaborierte Gags sind, die lange, lange vorbereitet werden, die teilweise über Minuten gehen, nur um dann in der Pointe zu enden, wie Mann wird Kopf abgeschlagen, Mann wird unter Bett zu Tode gequetscht. Man sieht eben nicht nur, muss sich eben nicht nur vorstellen, nein, man sieht eben, wie das Blut rausfließt und wie der Kopf rollt und wie jemand gespalten wird oder über Minuten lang, wie das Königspaar nebst Prinzessin damit Blut vollgespritzt wird auf den vorderen Rängen. Ich glaube, obwohl das hier, glaube ich, jetzt nicht so gut in die Reihe passt, die ich gerade genannt habe, mit der ich gerade begonnen habe, weil es irgendwie dann doch nochmal eine andere Tonalität hat, weil ich glaube, diesen Figuren gönnt man es tatsächlich. Beziehungsweise, irgendwas passiert ja nicht wirklich was Schlechtes. Es ist ja das Blut anderer Menschen, was sie bespritzt und sie scheinen auch nicht wirklich darunter zu leiden oder leiden zu müssen. Aber was mir eben an diesen ganzen Szenen nicht so gefällt, ist, dass sie sind mir, was die Tonalität des Humors betrifft, noch zu nah an der Phase von Monty Python oder der Art von Monty Python Humor, die ich nie so besonders mochte. Und das ist eben vieles, was man in Meaning of Life sieht. Nicht alles. Ich mag Meaning of Life zu großen Teilen immer noch ganz gerne, aber ich mag den Mr. Creosote nicht so wahnsinnig gerne. Ich mag den Gross-Out-Humor, den Python in späteren Jahren gemacht hat, nicht so wahnsinnig gerne. Und ich habe das Gefühl, Jabberwocky verlässt sich ein bisschen zu sehr darauf und ist dabei eben nicht scharfzüngig, schnell und pointiert genug. Du hast gerade diesen kleinen Prolog, in dem wir eben sehen, wie Terry Jones niedergemacht wird und nur noch ein blutiges Skelett von ihm übrig bleibt, erwähnt. Ich finde, da funktioniert er, weil es eben kurz, hart auf den Punkt ist und der Film sich eben nicht daran irgendwie minutenlang genüsslich ausweitet. Aber viele Szenen, und damit meine ich jetzt nicht nur die blutigen Szenen, die irgendwie damit enden, dass irgendjemand da gespalten wird und haha, wie komisch. Viele Szenen, die, glaube ich, bei bei Python sehr kurz wären und knackig und einfach für einen One-Liner gut oder für eine irgendwie 8 bis 10 bis 20-sekündige Szene, werden hier über Minuten ausgewälzt. Ja, wir wissen, die Aristokratie ist böse und verkommen. Und bei, ich glaube, bei Python, wer Jabberwocky Python-Film und die 6 Pythons hätten das Drehbuch geschrieben und Terry Jones Regie geführt, wäre die Szene 10, 15, 20 Sekunden lang. So sehen wir sie minutenlang durch die Stadt reiten und irgendwie sich darüber lustig machen, auf welche lustigen Arten sie die Bevölkerung demütigen und knechten. Wir haben diese ellenlange Vorstellung von Bruno, König Bruno dem Questionable, der ein Gag, der auch, ja gut, klar, teilweise davon lebt, dass eben diese Vorstellung niemals endet. Aber für mich auch schon wieder so den Punkt überschreitet, an dem ich sage, ja, es ist jetzt nicht mehr so wirklich lustig. Ich glaube, ich habe die Pointe erfasst und ich habe es jetzt schon mehrfach erfasst. Es muss nicht ewig so weitergehen. Die Szene mit dem Poacher, nicht der Poacher, mit dem Knappen unterm Bett, die ist endlos lange, indem er eigentlich nur quasi die Waden der beiden Protagonisten, die am Ende sich aufs Bett stürzen und den Knappen zerquetschen sieht, minutenlang und man ahnt eigentlich, was da kommt. Und ich finde dafür viel zu lang. Also ich finde einfach, die Gag-Dichte ist viel zu gering. Und wenn schon Terry Gilliam sagt, okay, ich habe einfach ein anderes Tempo als im Python-Film, dann soll er dann aber auf der anderen Seite nicht sich zu sehr daran anlehnen, was er mit Python schon gemacht hat. Also für mich ist das ganz klar so ein Film eines Regisseurs, der gerade sich so ein bisschen emanzipieren will, der eine eigene Stimme sucht, aber aber sie offensichtlich noch nicht gefunden hat. Ja. Weil das ganze Tempo des Films ist nicht meines, um das auch so mal zusammenzufassen.
Ja. Und ich bin da, wie man so schön sagt, ganz bei dir. Vielleicht ist er deswegen auch so enttäuschend. Mhm. Vielleicht, weil man nicht nur als Publikum in den späten 70ern halt dann doch noch einfach mehr Python erwartet hat, als der Film liefern konnte und wollte, sondern weil man es vielleicht sogar heute noch ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Einfach durch eben die Tatsache, dass im Sommer mit Michael Palin einer der prominenteren Pythons halt mit dabei ist. Und Terry Jones eben auch noch mit dabei. Und das gesamte Mittelalter, was da eben aufgebaut wird, sehr erinnert an bestimmte Sachen, die man aus Holy Grail halt kennt.
Ja.
Dass eben auch etliche Themen ja sehr ähnlich sind. Ne? Man denke an diese Schlammbauern. Mhm. Aus Ritter der Kokosnuss, die sich über Politik unterhalten. Ja. Ich dachte, wir seien ein autonomes Kollektiv und so, ne? Genau diese Ebene kriegt eben, oder versucht eben Jabberwocky auch zu haben, aber er kriegt halt nie die Brisanz der Texte. Es ist genug Konsumkritik halt drin, logischerweise. Mhm. Aber es hat nie so diesen, wie soll ich sagen, Monty Python gelang es immer, sich über, also neben etwas albernen Sketchen dann aber so eine Sachen reinzubringen wie Proust. Mhm. Ja, oder sich eben tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, das Kapital oder sowas mal eben in 3 Sätzen zusammenzufassen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das heißt, also sie waren halt, es war immer so ein Gymnasiastenhumor irgendwie.
Ja.
Und da bleibt Jabberwocky ehrlicherweise ein bisschen außen vor. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass eben Gilliam ja noch nicht so ganz genau weiß, welche Geschichten er selber erzählen möchte eigentlich. Mhm.
Ich frage mich gerade, ob es unfair ist, Gilliam und seinen, ich weiß nicht, hat er das Drehbuch allein geschrieben? Ich glaube, er ist noch ein Co-Autor.
Ja, Dingenskirchen, Alverson, glaube ich.
Ja, richtig. Ja. Ob's fair ist, Gilliam und Alverson den Vorwurf zu machen, ihr Film sei nicht intellektuell genug. Er entstand ja zwischen Ritter der Kokosnuss, also Holy Grail und Leben des Brian. Und ich glaube nur 4 Jahre, glaube ich, nach Ende der Fernsehreihe. Also sagen wir mal so, Python und der Python-Humor waren gerade so wahrscheinlich auf dem Zenit ihres Erfolgs. Das war ein internationaler Erfolgsstory zu diesem Zeitpunkt schon. Jabberwocky kam auch fast zeitgleich in den USA wie in Großbritannien raus. Also das war jetzt zwar ein relativ gering budgetierter Film, wie du schon am Anfang gesagt hast, aber es war eben auch nicht Schlock. Es war schon der Film eines einer etablierten Medienfigur, so irgendwie so vage wie nur irgendwie möglich zu beschreiben, mit einem bekannten Komiker in der Hauptrolle. Immer noch eine kleine Produktion, immer noch sehr, sehr, sehr edgy und schroff. Aber na gut, ich denke, damit ging damals und geht auch heute noch, zumindest meinerseits, einfach eine Erwartungshaltung einher, die da sagt, ich will auch wenigstens, wenn sich der Film schon, das tut er ja inhaltlich an das anlehnt, was Python bis zu dem Zeitpunkt gemacht hat, sowohl jetzt inhaltlich als mit seinen ganzen visuellen Bezügen zu Holy Grail, als eben auch, was den Humor betrifft, wenn er sich schon so anlehnt, dann will ich eben auch so ein bisschen was haben von diesen intellektuellen Spitzen, die du eben gerade erwähnst. Und das hat eben Jabberwocky überhaupt nicht. Und vielleicht, weiß nicht, liegt es daran, dass ich einfach an Python denke, wenn ich Jabberwocky sehe und denke, ja, ich will eben auch mal einen smarten Kommentar zur politischen Lage. Und da reicht es eben nicht, da ein paar Aristokraten auf Pferden zu sehen, die da sagen, haha, guck mal, wie wir hier die einfache Bevölkerung knechten. Das ist nicht intellektuell, das ist stating the obvious. Das kann eben jeder. Dafür reicht eben ein Family Guy. Dafür brauche ich nicht einen Terry Gilliam und einen Michael Palin.
Ja, ist richtig.
Und ich meine, die Erwartungshaltung wird eben auch meinerseits ganz eindeutig daher, weil er sich offensichtlich im Titel und im Thema auf eine literarische Vorlage bezieht und eben nicht auf irgendeine literarische Vorlage, sondern das ist zumindest meine Auffassung eines der brillantesten Bücher der englischsprachigen Literatur. Da erwarte ich eben ein bisschen mehr als Michael Palin als treudover Doofus, der irgendwie durch sein Unglück und dann fast Glück und dann wieder ins Unglück stolpert. Und eigentlich sonst nicht viel passiert.
Zwischendurch mal die Hose runterlässt oder angepieselt wird, ja.
Ja, viel Furzhumor, genau, Hose runterlassen. Ich weiß nicht.
Schwierig. Du hattest ja vorhin mal ganz kurz gesagt, dass wir über ansonsten noch die Karriere von Gilliam ganz kurz mal reden wollten oder zumindest wie wir dazu stehen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich möchte mich ja immer als Fan bezeichnen. Aber ich habe so das Gefühl, gerade so in der späteren Phase ist es bei mir auch ganz, ganz massiv umgekippt. Also ich liebe Time Bandits und Brazil und auch Münchhausen hat es bei mir am Anfang schwer gehabt, aber mittlerweile mag ich ihn sehr gerne. Ich mag Fisher King sehr, sehr gerne, weil ich ihn sehr anrührend finde durchaus. Und ich mag auch 12 Monkeys immer noch sehr gerne. Aber Fear and Loathing in Las Vegas zum Beispiel hat er mich so komplett verloren, weil ich auch da zum Beispiel überhaupt keine Ahnung habe, was der Film eigentlich von mir will. Und ich es auch nicht cool oder lustig finde. Die Brüder Grimm finde ich unnötig, wie ein Kropf, ehrlicherweise. Weil ich so das Gefühl habe, all das hat er schon mal gemacht. Und besser. Und bin überhaupt kein Freund davon. Tightline fand ich allerdings wieder sehr gut. Und bei Parnassus habe ich durchaus zwischenzeitlich mal so ein bisschen die alte Brillanz durchschimmern sehen. Und ehrlicherweise an Zero Theorem habe ich mich bisher noch nicht rangetraut.
Ja, ich glaube, Tightland ist so die Art von Film, die viele Menschen gut finden, aber nie mehr wiedersehen wollen.
Nee, der ist einfach, der tut ein bisschen weh, einfach der Film. Ja.
Ich habe aber, also ich kann eh nicht anfangen wie du. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie den Hörern irgendwas bringt, uns jetzt irgendwie so über Gilliams Karriere zu resümieren. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir das mal machen, weil wir haben es ein, zwei Mal schon angeschnitten, als wir über Brazil oder 12 Monkeys geredet haben, war ich glaube nie so zu Ende geführt. Ich bin tatsächlich kein Terry Gilliam-Fan. Ich habe mich das wirklich jetzt auch gefragt in Vorbereitung auf den Podcast, was mag ich eigentlich von ihm? Und es gibt tatsächlich Filme, die ich sehr, sehr gerne mag, aber es gibt zu wenig, um wirklich behaupten zu können, ich sei ein großer Fan. Ich bin, also wenn ich die zwei herausragenden Werke seiner Karriere für mich nennen müsste, dann wären das auf jeden Fall Brazil und den Kurzfilm For Meaning of Life, also Crimson Permanent Insurance.
Der ist toll,
Der wahrscheinlich so als Regieleistung, also neben Brazil, für mich so das Beste darstellt, was Gilliam geschaffen hat. Fast alles andere, was er gemacht hat, ist für mich entweder meh oder gut mit Abstrichen. Ich mag Time Bandits, ich mag 12 Monkeys, ich mag ganz vieles, ich mag Fisher King, Also sagen wir mal so, all diese Sachen so aus Gilliams Glanzzeit, als seine Filme auch noch ordentlich Geld einspielten und er noch das machen konnte, was er wollte, mag ich ganz gerne, aber keiner von ihnen hat mich irgendwie so komplett jemals mitgerissen. Also alle so auf einem Level 2 plus Schulnote, aber nicht so wirklich Lieblingsfilme. Und dann kommt eben so die Phase seiner Karriere, beginnt in den späten 90ern, die ich ein bisschen problematischer finde, beginnt mit Fear and Loathing, den ich super finde als Hunter S. Thompson Adaption. Ich habe die quasi Romanvorlage, die eigentlich halb autobiografisch ist, gelesen. Es ist eine adäquate Umsetzung dieses Buchs. Das ist, zeichnet auch Gilliam aus, dass er sehr, sehr nah an der Vorlage bleibt. Der Film ist trotzdem, ich muss dafür in der richtigen Stimmung sein. Also sagen wir mal, es gibt Tage, an denen ich wirklich wahrscheinlich sagen würde, super. Und dann gibt es andere Tage, an denen ich sagen würde, okay, ich halte davon genau 3 Minuten durch. Und dann bekommt eben, ja, dann kommen eben die Gebrüder Grimm, dann kommt Dr. Parnassus und die Dokumentation über sein gescheitertes Don Quixote-Projekt, der jetzt nicht als Regisseur beteiligt war, aber zumindest der Protagonist des Films ist. Und ja, ich denke mir, ja, ich weiß, ich verstehe das. Ich weiß nicht, ob Gilliam mir noch irgendwas zu sagen hat jetzt in höherem Alter und ob ich dem unbedingt lauschen will.
Das ist genau meine
will.
Frage, ja. Ja, das ist genau die Frage, die ich mir stelle, ja. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß gar nicht, ob er mir überhaupt noch was sagen kann. Ich glaube, was mich halt vor allem so angesprochen hat, waren eben seine früheren Filme, in denen es halt immer um diese Träumer geht, weißt du, die sich irgendwie dem wahren Leben nicht so richtig stellen können oder wollen oder aber eben in ihre Fantasiewelten ausbrechen, weil die Realität einfach zu schrecklich ist. Und das sehe ich halt logischerweise bei dem kleinen Jungen, wie ist er, Kevin? Ist er Kevin? Ich glaube ja. Jedenfalls der aus Time Bandits. Und ich sehe das eben ganz massiv in Brasil. Ich sehe das aber eben auch noch in Münchhausen durchaus. Vielleicht auch sogar noch bei 12 Monkeys. Ich glaube, das ist etwas, was mich immer angesprochen hat, was ich eben auch, ich das Gefühl hatte, da ist sehr, ich weiß nicht, ob es wirklich was Persönliches ist, aber zumindest so eine gewisse Form von Philosophie, die halt durchschimmert. Und dazu dann eben auch noch die, was ich ja vorhin sagte, einfach diese sehr fantasievollen Designs, die er sich halt ausgedacht hat, die dann eben auch noch so großartig umgesetzt wurden. Was, das ist so, auch wieder so, diese Alltagsgeschichten, dieses, du sagtest ja hier Crimson Permanent Insurance, das Baugerüst, das abgehangene Baugerüst, das dann zum Segel wird und sowas. Das fand ich immer ganz, ganz toll. Ich mochte das sehr gerne. Und ich habe so das Gefühl, genau so eine Sachen hat er einfach komplett verloren oder vergessen. Und das war das, was ich meinte, wo ich sagte, dass bei Parnassus das eben teilweise noch so ein bisschen durchschimmert. Zumindest in den Designansätzen.
Ja. Ich glaube, einige Hörer werden es auch schreiben, Sakrileg, wenn ich sowas behaupte. Aber für mich erinnert, auch wenn die beiden altersmäßig noch so ein bisschen auseinander sind, der ältere Terry Gilliam erinnert mich auch mal so ein bisschen an den älteren Tim Burton. Nämlich, dass er sich irgendwie so sehr in dem, was er irgendwie gerne mag oder glaubt, gerne zu mögen oder glaubt, ans Publikum vermitteln zu wollen und die Geschichten, die er erzählen will, so sehr darin verliert, in diesem Stil, von dem ich glaube ich gar nicht mehr so richtig weiß, ist es eigentlich überhaupt noch sein Stil oder ist es irgendwie, oder will er nicht vielleicht auch das bedienen, was er glaubt, das Publikum erwarte es von ihm, sich so sehr daran verliert, dass er auch so ein bisschen vergisst, was es bedeutet, gute Geschichten zu erzählen. Denn das konnte er einfach auch mal. Und ich meine, egal wie episodenhaft Brasil stellenweise erscheint und Münchhausen ist ja durchaus auch ein episodenhaft angelegter Film. Das sind auch durchaus Filme, denen dieses Format sehr gut steht. Ich glaube, es passt eben nicht zu jedem Film und diese ganzen Filme, also späteren Filme seiner Karriere wie Brothers Grimm und Tideland und die sind trotz eben auch interessante Ansätze, Fear and Loathing, innerlich eben so zerfahren, so zerpflückt und so uninteressiert offensichtlich daran, eine Geschichte zu erzählen, die mich emotional mitnimmt auf eine Reise von A über B nach C, nicht zwangsläufig in dieser Reihenfolge, dass ich ich glaube, das ist einfach ein Talent, was Gilliam so ein bisschen verloren hat. Er will irgendwie, glaube ich, heute einfach nur noch, es geht ihm mehr darum, irgendwie sein vielleicht auch irgendwie aus einer politischen Motivation heraus, aus einer ego-politischen Motivation heraus, irgendwie so sein Ding zu machen, als daran wirklich etwas zu inszenieren, was dem Publikum aktiv Freude bereitet. Und es klingt wahnsinnig böse und viel böser, glaube ich, als ich es meine. Aber das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass Gilliam uns mit sowas wie den Gebrüdern Grimm oder Dr. Parnassus oder Tideland aktiv Freude bereiten will, sondern eher so zeigen will, ich kann mein Ding immer noch machen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich seinen Don Quixote-Film sehen will. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich den überhaupt sehen möchte. Weil ich glaube, es ist wie diese 1001 Lovecraft-Verfilmung, die immer und immer wieder angekündigt werden mit so und so macht jetzt den endlich das Cthulhu-Epos so und so. Ich glaube, das sind so, das ist unverfilmbar. Und wenn es jemand verfilmt, dann sollte es wahrscheinlich nicht ein alternder Regisseur machen, so am Ende seiner Kräfte, sondern vielleicht eher ein junger, bekloppter Mensch.
Ja.
Ich komme ein bisschen vom Holz auf Stöckchen, Entschuldigung.
Nee, ich verstehe dich aber durchaus. Und ich frage mich natürlich, ob sowas noch wirklich ernsthaft in dem Maße gibt, beziehungsweise ob das eben auch überhaupt noch halt umsetzbar ist. Ich glaube aber auch gerade, was Don Quixote angeht, ich glaube, ich hätte gern die Version gesehen, die sie mit Johnny Depp und Jean Rochefort vorbereitet haben. Also schon, als es dann hieß Robert Duvall und Hugh McGregor, hat es mich schon nicht mehr interessiert. Und jetzt ist es John Hurt, was okay ist. Der, wie soll ich sagen, den sehe ich halt immer gerne. Und den anderen habe ich jetzt vergessen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde ihn mir angucken. Aber also zumindest glaube ich, dass ich mich an den eher rantrauen würde als an Zero Theorem. Obwohl der gute Kritiken bekommen hat und was nicht alles, aber trotzdem. Ja. Vielleicht zurück zu Jabberwocky?
Ja, ich wollte eigentlich zu Jabberwocky, die einzige Sache, die wirklich noch einfühle, die ich unbedingt loswerden wollte, einfach auch irgendwie so von meiner Seite nochmal irgendwie so ein bisschen positiven Abschluss zu verleihen und den Film auch entsprechend zu würdigen, ist, dass mir die letzten 15, 20 Minuten des Films gefallen mir ausgesprochen gut. Was eben, weil der Film dort, ich glaube, aufhört, wirklich zumindest zum Teil eine Komödie sein zu wollen. Und zwar immer noch lustige Elemente hat. Ich meine, es ist schon äußerst komisch, wenn eben der Ritter, dieser schwarze Ritter, eine sehr imposante Figur, dann eben vom Pferd fällt und sich nicht mehr bewegen kann und eben von ungefähr 8 Leuten mal zum Aufstehen verholfen wird. Das ist schon sehr, sehr komisch, oder wenn hier Dennis sich umdreht und den Jabberwock erdolcht. Aber es ist eben auch ein verdammt guter Actionfilm. Ein Abenteuer-Action-Spektakel in dem Moment. Das hat mir eben sehr gut gefallen.
Ja, durchaus. Wobei ich ehrlicherweise natürlich, ich habe mal ein bisschen meine Probleme mit den Rüstungen, ehrlicherweise. so eine Rüstung gab es natürlich durchaus. Die waren aber meiner Meinung nach deutlich später. Und sie waren halt wirklich nur Turnierrüstungen. Ne? Das heißt, du mit diesen Topfhelmen, die halt nur einen Schlitz oben haben, dann bist du halt eben losgeritten und in letzter Sekunde hast den Kopf hochgenommen, damit du eben möglichst nicht da getroffen wirst. Aber dann musstest du auch nicht mehr sehen, weil dann hat es eben Wumms gemacht und einer von beiden lag unten. Aber auf die Idee, damit durch die Gegend zu reiten, wäre vermutlich niemand gekommen.
Ja. Andere Leute machen daraus YouTube-Videos. Everything wrong.
Ja, ich weiß. Ich weiß, aber dennoch ist es halt so, dass wie soll ich sagen, interessanterweise sowas stört mich nicht bei zum Beispiel Filmen wie Excalibur, wo ein grundlegend fantastisches Mittelalter präsentiert wird.
Ja.
Das eben auch in gewisser Weise natürlich einfach das Wunschdenken, das eben in der Legende vorhanden ist, widerspiegelt. Aber Terry Gilliam gibt sich halt unglaublich Mühe, um halt ein spürbares Mittelalter, eins, das eben mit mehreren Sinnen und vermutlich nicht nur, also vor allem dem Geruchssinn, halt nachvollziehbar ist, Sinn zu machen. Und er ist also relativ akkurat. Die ganzen Schilder, die an den Tavernen hängen und über den ganzen Gildenleuten und sowas. Übrigens, apropos, auch noch so ein Witz, der mit dem Affenfuß. Wo ich irgendwie dachte, auch, wie, das ist. Das ist ein, der Witz ist so ähnlich wie der Ex-Lapper in Brian. Nur halt ehrlicherweise wieder genau der eine Schritt zu viel. Und wenn er dann den zweiten ab dem Fuß hat, denke ich mir, jetzt reicht's mir auch. Nur da, um nochmal den Punkt von vorhin zu unterstreichen. Aber ich wollte eigentlich gerade sagen, eben diese ganzen, ganzen sehr akkuraten überlieferten Widerspiegelungen halt des Mittelalters reinzunehmen und sich dann an bestimmten Sachen eben so zu vertun, da werde ich halt ein bisschen nitpickerig.
Ja, verstehe. Also ich finde, wenn Jabberwocky, wie aber eben auch viele andere Solo-Projekte von der Pythons, also für eine Sache sind sie auf jeden Fall immer gut, um einfach nochmal dieses Genie des Kollektivs zu unterstreichen und einfach nochmal zu zeigen, dass es wirklich einfach dieser 6 Persönlichkeiten bedurfte, um wirklich diesen genialen Output zu schaffen, den eben Python geschaffen hat zwischen den späten 60ern und Anfang der 80er Jahre. Weil ich meine, es ist ja nicht nur Gilliam, der hier offensichtlich mit Jabberwocky sich zumindest zum Teil ja in den Mist setzt. Es gibt ja irgendwie, ich meine, Eric Idle, John Cleese und Palin, und sie haben ja alle ihre Solo-Projekte gefahren. Die einen mehr so im Fernsehbereich, andere haben sich auch irgendwie im Film versucht, die einen als Regisseure, die anderen als Darsteller. Und wenig davon ist so gut wie, auch nur ansatzweise so gut wie selbst Python in seinen schwächsten Momenten. Und ich möchte nicht sagen, nicht alles. Nein, also keineswegs. Ich meine, Cleese hat wunderbare Sachen gemacht. Idle ist ein super, super Songwriter auch. Und ich meine, du hast gerade dieses Comedy-Format, das ich leider nicht gerne erwähnt. Graham Chapman ist leider zu früh gestorben, um noch viel zu machen nach Python. Aber es gibt durchaus sehr, sehr viele feine Sachen. Aber ich finde nichts, was an sowas wie Leben des Brian heranragt.
Nein, das ganz ohne Zweifel. Das sicherlich. Aber was ich halt finde, und was glaube ich das größere Problem ist, weil das erwarte ich nicht. Ich erwarte, wenn die 6 Pythons zusammen sind, dass dann was Brillantes bei rauskommt. Wenn das nicht passiert, dann ist es schwieriger für mich, als wenn die Einzelleute was machen, was eben vielleicht nicht so ist, aber eigenständig genug. Also ich sehe zum Beispiel 40 Towers ist natürlich einfach was eigenständig Brillantes.
Auf jeden Fall.
Ich liebe die Ruttles, wohlgemerkt, wobei da die Songs tatsächlich von Neil Innes kamen, der hat das ja vorhin erwähnt. Ripping Yarns ist toll.
Nonnen auf der Flucht.
Nonnen auf der Flucht hat. Ernsthaft, der Film hatte was zu seiner Zeit. Heute vielleicht nicht mehr so sehr.
Um was Früheres von John Cleese zu nennen aus dem filmischen Bereich, ich mochte Clockwise immer ganz gerne, aber ich glaube.
Clockwise ist auch
nett. Ich glaube, es ist ein TV-Film, oder?
Ja, ich glaube auch. Aber es ist, ich glaube, der Witz an der ganzen Sache ist, dass sie eben halt allesamt versucht haben, was sehr Eigenes zu machen. Mhm. Oder etwas, was auf ihre eigenen Fähigkeiten zugeschnitten war, zumindest. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass Terry Gilliam da halt einfach ein ganz kleines Stück später zugekommen ist als die anderen.
Ja.
Und andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, ich meine, Terry Jones und Michael Palin haben halt sehr, sehr lange noch zusammengearbeitet an den ganzen anderen Geschichten. Von daher haben sie sich auch so ein bisschen aus ihrer Comfortzone auch nicht rausgetraut, wenn sie aber dennoch auch einfach eigenständigere Projekte hatten. Mhm. Und Eric Idles Rutland Weekend Television, aus dem halt die Ruttles entstanden sind, das war auch im Prinzip ein Python-eskes Format, nur halt eben mit ihm und Neil Innes. Mhm. Von daher, auch da haben sie sich halt nicht so richtig aus dem Fenster gelehnt, aber dennoch haben sie was Eigenständiges oder zumindest was auf sie selber Zugeschnittenes gemacht. Und ich glaube halt, dass bei Jabberwocky das zwar so ein bisschen durchschimmert, also das, was auch später interessant wird für Terry Gilliam und das, was ihn auszeichnet, aber es ist eben noch nicht es ist halt noch zu dicht an Holy Grail und noch nicht genau das, was er selber halt machen wollte, glaube ich.
Ich finde das ein relativ schönes Schlusswort, außer du hast noch was hinzuzufügen.
Nö. Ja.
Dann, schade, wollte ich sagen, dass wir uns eigentlich so einig sind. Ich dachte, dass jetzt fliegen hier die Fetzen, aber vielleicht schaffen wir das ja nächste Woche.
Die fliegen nicht mal die Löcher aus dem Käse.
Oh. Das war jetzt fast ein Gag auf Jabberwocky-Niveau.
Ja, ich dachte auch.
Vielleicht schaffen wir es nächste Woche, wobei ich nicht weiß, wie kontrovers die beiden Filme nächste Woche so sind, ob die sich dafür anbieten. Vielleicht die Woche drauf oder die Woche drauf. Ja, es wird schon noch mal dazu kommen, zu Spannung. Aber ja, nächste Woche. Ja, frag mich nicht, wie wir auf die Kombination gekommen sind. Wir haben es irgendwie geschafft. Wir sprechen zum einen über die erste Kinoadaption der sind das EC Comics? Ich glaube, ja.
Ja.
Der Grusel Comics aus dem Hause EC von William Gaines, dem späteren Mad-Herausgeber, verlegten Comicreihe Tales from the Crypt. Und das ist eine Verfilmung von aus dem Jahr 1972 von Freddie Francis. Und der zweite Film, was ganz Besonderes, nächstes Mal wird sein.
Da freue ich mich ja sehr drauf. Ja, die Todesgöttin des Liebescamps. Sagt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel, aber die Hauptrolle hat Christian Anders übernommen. Und das ist etwas, wie soll ich sagen, da richte ich mich selber schon mal ein auf viel Schadenfreude.
Daniel.
Ja.
Dann freu dich schon mal vor und viel Spaß im Liebescamp dann. Ich meine, in Erlangen. Das, okay?
Da auch, ja, genau. Bis denn.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Thank you.